Literaturcafé.de und Börsenblatt.net, das Online-Magazin für den deutschen Buchhandel, präsentieren den
Buchmesse-Podcast 2008.
Mit freundlicher Unterstützung von BOD.de, einfach veröffentlichen, und Jokers.de, gute Bücher restlos günstig.
Der Journalist Wolfgang Büscher ist bekannt geworden, vornehmlich für seine Reisereportagen, die also regelmäßig in der Zeit, in Geo und in der Welt veröffentlicht werden. Er trat auch regelmäßig als Autor in Erscheinung. 2003 beispielsweise mit dem Buch Berlin-Moskau, wo er seinen dreimonatigen Fußmarsch von Berlin nach Moskau in der Literatur gegossen hat. Jetzt hat er sich einmal in eine ganz fremde Weltenecke begeben, für ihn radikal fremd, nämlich nach Asien. Das Buch nennt sich dementsprechend auch Asiatische Absenzen. Seine Reise hat ihn dort nach Indien, nach Kambodscha, nach China, nach Tokio und an oder auf den Himalaya auch geführt. Was dieses Buch so lesenswert jetzt macht, ist, dass Herr Büscher, anders als beispielsweise Peter Scholl-Natur, recht subjektiv seine Fremdheitserfahrungen auch ausbuchstabiert. Herr Büscher, wie würden Sie denn jetzt noch so diese eigene Literatur beschreiben, die Sie da damit formen? Ist das noch Reiseliteratur? Ist das ein profaner Erfahrungsbericht oder ist das Ethnographie?
Ich würde sagen, das ist in der Tradition der klassischen Reiseliteratur. Wir haben in Deutschland so ein bisschen vergessen, was das ist. Also wir kennen Romane, wir kennen Erzählungen, wir kennen Gedichte, wir kennen das Sachbuch und die Reportage. Aber die Reiseliteratur war mal bis in die späten 20er und frühen 30er Jahre sehr populär in Deutschland, mit sehr hohen Auflagen und Autoren, die heute großenteils vergessen sind. Das war einfach mal die literarische Verarbeitung von Reisen oder die literarischen Früchte von Reisen. Und diese Reiseliteratur wird heute vor allen Dingen mit England und Amerika verbunden, weil sie da eben nach wie vor sehr populär ist und weil es da ein paar große Namen gibt, Bruce Chatwin, Fermor und so weiter. Ich glaube eben, dass mich interessiert das eben und es ist eben meine Art zu schreiben, vorher zu reisen und damit was literarisch anzustellen. So wie andere Leute ihren Zettelkasten haben, mache ich halt eine Reise. Und ich würde mich freuen, wenn diese tolle alte Tradition der Reiseliteratur wieder lebendig würde, auch in Deutschland und nicht nur in England und Amerika.
Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Sie hauptberuflich als Journalist arbeiten. Woher rührt denn dann diese Motivation, wenn Sie ohnehin schon über Ihre Reiseerlebnisse schreiben, das dann aber nochmal in der Form der Literatur zu versuchen?
Ich habe irgendwann gemerkt, dass die Geschichten, die ich meinen Freunden erzähle, wenn ich irgendwo unterwegs war, wenn ich Reisen unternommen hatte, nicht identisch sind mit dem, was ich in der Zeitung schreibe. Das heißt, es gibt sozusagen einen Überschuss an Bildern, an Erlebnissen, an Dingen, die mir nachgehen und die eigentlich bei mir wirklich haften bleiben, gegenüber dem, was in einer konventionellen Reportage in der Zeitung geschrieben wird. Und das war wahrscheinlich so die Initialzündung, zu sagen, ich muss nochmal auf eine andere Art darüber schreiben. Einige dieser Reisen, um die es in dem Asienbuch geht, sind für Magazine unternommen worden, andere nicht, andere waren ganz privat. Und das Kriterium für mich war, wenn an diesen Reisen, für die ich zum Teil irgendwann für Magazine, für Geo oder so schon mal eine Reportage geschrieben habe, wenn da irgendwas Unerzähltes ist, was die Erzählung lohnt, dann schreibe ich eine Erzählung darüber. Und das war zum Beispiel bei einer Indienreise diese Situation, dass ich, es ergab sich so, ich wurde krank, ich hatte Fieber und habe halt diesen Tag oder diese Tage in so einem verlassenen Kolonialhospital verbracht. Man ließ mich da alleine mit ein paar Flaschen Wasser und ich lag da also im Fieberträumen einige Zeit. Das war der Punkt, also der Ausgangspunkt für diese Erzählung. Und das ist natürlich nichts, was man in der Zeitung schreibt. Das sind in der Zeitung schreibt man, wir waren auf den Spuren Gandhis und sind nochmal den Salzmarsch nachgegangen und haben nachgeschaut, was heute aus Gandhi geworden ist oder so. Das ist die Zeitungsreportage, und die Erzählung im Buch ist ein Nachmittag in Indien und sozusagen das indische Fieber.
Sie haben jetzt auch erwähnt, dass Sie die Literatur vornehmlich später schreiben, also dann erst so nach und nach diesem Gefühl der Fremde nochmal nachspüren, wenn Sie schon wieder zurückgekehrt sind. Das erinnert mich jetzt auf diese bestimmten komischen Stellen in diesem Buch, wo Sie beispielsweise wo der Ich-Erzähler mit einem Ethnologen reist, und dieser Ethnologe besagt dem Ich-Erzähler immer wieder auch den Vorwurf macht, er versucht, diese Fremdheitserfahrung in die ihm bekannten Schemata einzupressen. Kennen Sie das auch, oder ist diese Gefahr denn umso größer, wenn man das dann von zu Hause nochmal versucht, alles zu erinnern?
Zwei Punkte dazu. Das erste ist, ich habe beim Schreiben dieses Buches die Erfahrung gemacht, dass wenn ich eine Geschichte rein aus der Erinnerung geschrieben habe, also nicht mit einem Notizbuch daneben, also von einer wirklichen Reise, sondern rein die Bilder der Erinnerung kamen und aufgrund dieser Bilder habe ich eine Erzählung geschrieben. Das ist mir viel lieber gewesen, und das ist mir auch viel leichter von der Hand gegangen, als wenn ich wirklich versucht habe, eine Reise zu rekonstruieren. Und dann habe ich mal in einem Interview mit oder irgendeinem Text von Martin Moselbach den Satz gelesen: Literatur ist Erinnerung und Journalismus ist der aktuelle Bericht, der möglichst ganz frisch sein muss und sozusagen aus dem Notizbuch rübergeschrieben. Und diese Definition ist absolut richtig. Genau diese Erfahrung habe ich beim Schreiben hier gemacht. Was war der zweite Punkt, den Sie gefragt haben? Oder der eigentliche Punkt, Entschuldigung.
Diese Gefahr, dann doch das Erinnerte, dadurch, dass man sich wieder in diesen bekannten Schemata bewegt, dann auch wieder versucht, dort hineinzupressen.
Okay. Ja, das ist natürlich immer das Ding beim Reisen oder überhaupt bei Begegnungen mit Fremdem. Also mir geht es so, mir geht es gut, wenn ich irgendwo aus dem Flugzeug steige und diese fremde Luft einatme und man ist in den ersten Tagen, wenn man unterwegs ist, ist man nur Auge und Ohr. Also man redet nicht, ja, und man guckt nur und lässt, man saugt alles ein wie ein trockener Schwamm. Und ist allem ungeheuer aufgeschlossen, und dann ist man, glaube ich, relativ vorurteilsfrei in dieser Phase. Und dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo das auch kippt, wo man das Fremde auch als das Fremde spürt, wenn es stinkt, wenn es furchtbar heiß ist, wenn die Gerüche unangenehm sind, wenn einen jemand übers Ohr hauen will, wenn man in irgendwelche Schwierigkeiten kommt und so weiter, dann merkt man plötzlich, man gehört nicht dazu. Und diese schöne Verliebtheit in das Fremde der ersten Tage, der ersten Zeit oder der ersten Wochen kriegt einen Knacks. Und ich glaube, das ist aber eine Erfahrung, die ist unausweichlich und unvermeidbar, weil beides ist in uns drin. Wir gehören ja nicht wirklich dazu. Also die Vorstellung, wir könnten in das Fremde reinspringen wie in ein Schwimmbecken und darin rumschwimmen und tauchen wie ein Fisch, das geht immer nur momentweise. Das geht aber nicht auf Dauer, denn es ist ja doch wirklich fremd. Und insofern glaube ich, dass meine Asien-Geschichten von der Haltung her gegenüber dem Fremden so jemanden mehr gemeinsam haben mit so jemand wie Joseph Conrad oder diesen klassischen
Kipling-Erzählern,
weil die das Fremde auch fremd sein lassen und auch fremd stehen lassen und nicht versuchen, das Fremde so zu knutschen und so zu umarmen, dass es in dieser Umarmung zerdrückt wird.
Ja. Diese Erfahrung ist unvermeidlich, nannten Sie vorhin die Fremdheitserfahrung. Ist sie auch notwendig?
Das muss jeder selber wissen. Also ist nicht jeder muss reisen, klar. Bei mir ist es der Weg, bei anderen ist es nicht der Weg. Also das kommt drauf an. Also es gibt keinen Reisezwang.
Wenn man auch von der Reise her weggeht, auf das Fremde noch einmal zurückgeht, Ist Fremdes auch immer etwas, was einen zurückwirft auf das eigene, was einen auch erstmal diese Klassifizierung benennen lässt, was das Eigentliche auch bedeuten kann? Das schwang jetzt eben bereits mit in Ihren Ausführungen. Und es kommt auch immer wieder in Ihrem Buch zu diesen skeptischen Momenten, beispielsweise, wo Sie auch dann doch mal in Trance gesungen werden und getanzt werden und trotzdem so dieser Restaufklärungswille dann immer noch dabei bleibt.
Ja gut, wir sind Europäer oder ich bin Europäer und davon kann man sich distanzieren und man kann, wir haben ja Gott sei Dank die Fähigkeit, nicht in unserem Korsett auf Teufel komm raus stecken zu bleiben. Wir können schon in der Ecke da rausgehen und können eine Strecke links, rechts, vor und zurück gehen. Wir können uns nicht selbst auflösen. Also ich kann mich ja nicht auslöschen. Klar, das kann ich auch, aber das ist dann der Tod. Und ich will ja nicht sterben, wenn ich reise.
Ich hoffe, Sie tun das nicht allzu schnell und bescheren uns auch noch ein paar Weisebücher. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Weitere Infos zu dieser Podcast-Folge finden Sie unter www.literaturcafé.de.